und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie sich vorhin bei der Lesung etwas gewundert, dass Sie einen Oster- und Himmelsfahrtstext zu hören bekommen haben und das mitten im Sommer in der Trinitatiszeit. Im Rahmen der Predigtreihe habe ich mich entschlossen, über die Apostelgeschichte zu predigen. Sie haben es vorhin bereits in der Begrüßung gehört. Und der Verfasser der Apostelgeschichte ist eben derselbe, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und was Sie vorhin gehört haben, das waren die letzten Verse aus seinem Evangelium. Der Evangelist Lukas selbst war kein Apostel gewesen, also er war kein Jünger Jesu gewesen, sondern er war Arzt und offenbar auch kein Jude, aber er war ein Wegbegleiter und Freund des Paulus gewesen. Und zu Beginn seines zweiten Buches, der Apostelgeschichte, hält er noch einmal kurz Rückschau auf Himmelfahrt und kündigt Pfingsten an, eben gerade dort, wo er bei seinem Evangelium aufgehört hatte. Und direkt vor der Himmelfahrt spricht Jesus entscheidende Worte in der Apostelgeschichte. Er sagt zu seinen Jüngern: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien. Das ist schon mal bemerkenswert, weil Samarien war ja so der Teil, den die Juden da aussparten und lieber außen drum rumliefen, um ja keinem Samariter zu begegnen. Aber es geht noch weiter. Also Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachzulesen in der Apostelgeschichte 1. Das ist der Startschuss, liebe Gemeinde. Von da an geht's los. Und die Jünger werden sich noch reiflich wundern, was da so alles auf sie zukommt. Und genau das hat Lukas in seiner Apostelgeschichte aufgeschrieben. Wir dürfen miterleben, wie die erste Gemeinde gegründet wird und die Jünger ausziehen und das Evangelium verkünden und Wunder tun. Ganz offensichtlich hat Jesus seinen Staffelstab an seine Jünger weitergegeben und die Kraft des Heiligen Geistes wirkt durch sie und sie sind entsandt und es geschieht Unglaubliches. Aber schon bald beginnt auch die erste Welle der Christenverfolgung. Vor allem Saulus hat sich da ja berühmt gemacht, ist zu trauriger Berühmtheit geworden. Sein berühmtestes Opfer ist der Stephanus, er ließ ihn steinigen. Der Stephanus war Gemeindediener gewesen, ein Mann voll Heiligen Geistes, so bezeugt es uns Lukas. Dann aber fällt Saulus kurz vor Damaskus vom Pferd und er wird geblendet, weil er den auferstandenen Christus selbst mit eigenen Augen gesehen hat. Und er kommt zum Glauben und er wird geheilt. Und von da an nennt er sich Paulus, was übersetzt der Geringe, der Kleine bedeutet. Er hat sein Übermut ist ihm genommen und er ist ein ganz Bescheidener geworden in seinem Auftrag, Gott zu verkündigen. Bevor aber der Paulus so richtig loslegen kann mit seiner Verkündigung und mit seinen Missionsreisen, hat der Petrus eine Begegnung der ganz besonderen Art. Petrus, der Heilsporn unter Jesu Jüngern, der mit seinem Mundwerk immer so schnell voraus war und der seine eigenen Kräfte so sehr überschätzt und dann immer wieder zurückrudern musste, ausgerechnet ihn hatte der auferstandene Jesus persönlich als Fels eingesetzt, auf den er seine Kirche bauen wollte. Und Petrus, der tut sein Bestes. Er verkündigt das Evangelium unter den Juden und tut Wunder. Er erweckt in der Stadt Joppe sogar eine Frau wieder zum Leben. Und in Joppe, da bleibt der Petrus eine ganze Weile. Er nimmt sich dort ein Zimmer. Und eines Tages vor dem Mittagessen, dem Petrus knurrt schon mächtig der Magen, aber er geht vorher noch hinauf aufs Flachdach, um zu beten. Und während er betet, hat er eine Vision. Da sieht der Petrus vom Himmel ein großes Tischtuch herabkommen. Und darauf, auf diesem Tischtuch, da wimmelt es nur so von Tieren. Und ich glaube, der Petrus ist sich so vorgekommen wie ein Kandidat im Dschungelcamp, denn sämtliche Tiere auf diesem Tuch gehören in die Kategorie pfui, eklig und verboten. Von Gott selbst verboten, in den Mosebüchern steht's drin. Vielleicht waren da Hühner dabei oder Eidechsen oder auch Schlangen, vielleicht auch Schweine. Jedenfalls wird dem armen Petrus allein bei diesem Anblick übel. Mir persönlich wird bei dem Anblick von Hühner- oder Schweinefleisch keineswegs übel, ihn vermutlich auch nicht. Aber ich kann es dem Petrus doch ein Stück weit nachfühlen. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich mit einem Iraner verheiratet, daher auch der etwas ungewöhnliche Nachname Gulamvisi. Und normalerweise mag ich das iranische Essen sehr gerne. Ich koche es auch selbst sehr gerne. Aber vor einigen Jahren, ist eine Weile her, waren wir bei einer iranischen Familie eingeladen zum Essen. Und da gab es Schafskopf. Und von diesem Schafskopf war zwar die Haut entfernt, aber der hatte noch seine Zähne und die Zunge hing so seitwärts aus dem Maul und die Augäpfel waren auch noch drin. Und dieser Schafskopf schwamm denn da mit Pansen und Kartoffeln in diesem Topf. Und mich hat es bei diesem Anblick so arg geschüttelt und geekelt. Und ich musste doch sehr aufpassen, dass ich meine Gastgeber da nicht beleidige, denn die Gastfreundschaft wird ja unter den Iranern sehr hoch geschrieben. Und dann erlaubte sich der Gastgeber auch noch einen kleinen Scherz mit mir. Er nahm dann einen Löffel, pulte den Augapfel aus diesem Schafskopf heraus und bot ihn mir als Delikatesse an. Und ich habe so dankend abgelehnt und ich war dann sehr erleichtert, dass ich diesen Augapfel selbst in den Mund schob. Boah, wie eklig für mich. Aber die Kinder, die da mit am Tisch saßen, der Familie, die freuten sich über das leckere Essen, über den Schafskopf und wollten unbedingt die Bäckchen haben, weil die nämlich so schön zart schmecken. Jeder von uns hat irgendwo anders seine Ekelgrenze. Und bei Petrus war sie definitiv erreicht beim Anblick der wimmelnden Tiere auf diesem Tischtuch. Aber es kommt für ihn noch ein bisschen schlimmer. Vom Himmel hört er dann nämlich Gottes Stimme und die sagt zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und unseren armen Petrus, den schüttelt es gewaltig und er kontert, oh nein, Herr, denn ich habe noch niemals etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Doch Gott antwortet ihm, was ich rein gemacht habe, das nenne du nicht verboten. Aber der Petrus, der wehrt sich heftig weiter und Gott muss seine Anweisung noch zweimal wiederholen. Und dann ist mit einem Schlag die Vision vorbei und der arme Petrus bleibt ziemlich verwirrt und schockiert zurück und rätselt, was da jetzt gerade gewesen ist. Und was diese merkwürdige Vision mit diesem Tischtuch voller verbotener, unreiner, ekliger Tiere zu bedeuten hat. Die Antwort bekommt er prompt. Denn kurz darauf stehen nämlich Soldaten vor seiner Türe, die gehören zum römischen Centurio Cornelius. Und er bittet ihn, nach Caesarea zu kommen, bei ihm einzukehren und ihm Gottes Wort zu predigen. Denn Cornelius, der war ein frommer, ein gläubiger Mann, heißt es bei Lukas. Er betete, er fastete, er gab Almosen und er glaubte an den Gott der Juden, ohne dass er selbst Jude war. Und das als römischer Hauptmann. Ich vermute mal, das war kein leichtes Leben für ihn gewesen, es war keine leichte Entscheidung gewesen. Denn im römischen Heer, da glaubte man an alle möglichen Götter. An den Jupiter, den Mars, den Juno, die Minerva und wie sie alle heißen. Und da war der Cornelius vermutlich ein ziemlicher Paradiesvogel unter seinen römischen Kollegen mit seinem Glauben an den einen Gott. Aber den Petrus zu sich einzuladen, übrigens aus jüdischer Sicht ein totales Unding. Das ging überhaupt nicht, dass man als Jude bei einem Nichtjuden zu Gast war, denn dann kollidierte man ja so mächtig mit den strengen Speisegeboten, die es im Judentum halt gab. also den Petrus aber zu sich einzuladen, darauf war der Cornelius gar nicht selbst gekommen, sondern ihm war ein Engel erschienen, der hatte ihn dazu beauftragt und der hatte ihm auch gleich noch die Adresse von dem Petrus mit dazu geliefert. Und der Petrus, der macht sich dann tatsächlich auch auf den Weg, nimmt noch ein paar jüdische Kollegen mit und ja, geht nach Caesarea. Und der Cornelius freut sich mächtig und hat noch einige, nicht nur einige, sondern eine ganze Menge Gäste eingeladen und empfängt den Petrus wie einen König, fällt sogar vor ihm vor die Füße. Und das wiederum ist unserem armen Petrus viel zu viel und er wehrt heftig ab und er erzählt von seiner Vision mit dieser Tischdecke und den wimmelnden Tieren darauf. Und endlich erkennt er auch den Sinn dahinter. Wahrhaftig begann Petrus, so schreibt es Lukas in seiner Apostelgeschichte im 10. Kapitel, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede macht zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Und dann beginnt der Petrus tatsächlich zu predigen. Und während er predigt, erleben Cornelius und seine Gäste ihr eigenes Pfingstwunder. Der Heilige Geist kommt auf sie herab und sie loben Gott in Sprachen, die sie nicht gelernt haben, genauso wie es Jesu Jünger zu Pfingsten selbst erlebt hatten. Und Lukas berichtet uns, wie sehr sich Petrus' jüdische Begleiter darüber wunderten, dass auch Nichtjuden vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und am Ende tauft Petrus den Cornelius und seine Gäste. Liebe Gemeinde, ich mag den Petrus. Sie auch? In den Evangelium, finde ich, kommt er nicht so gut weg, weil er so, dieser Heilsporn immer mit der großen Klappe und dann muss er mal zurückrudern und dann verleugnet er den Jesus noch. Aber der Petrus ist authentisch. Da ist nichts beschönigt in unseren Evangelien oder in der Apostelgeschichte. Der Petrus, der ist genauso einer wie wir, wie Sie und ich, wie wir hier in der Kirche versammelt sind, mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und ich finde es noch viel beeindruckender, wie der Petrus sich gewandelt hat. Dieser wankelmütige Mensch, der immer vorprescht und wieder zurückrudern musste. Ja, dann war Ostern geschehen, dann war Pfingsten geschehen. Und diese Ereignisse hatten diesen wankelmütigen Menschen offensichtlich verändert. Gott hatte in seinem Leben sichtbar gewirkt. Und Gott, der arbeitet weiter am Petrus. Er schickt ihm diese Vision mit diesen unreinen Tieren und er sendet ihn zum Hauptmann Cornelius, zu einem Heiden, einem Nichtjuden und dann auch noch einen Römer, eigentlich ein Erzfeind der Juden. Und Petrus kommt zu einer für ihn bis dahin undenkbaren Erkenntnis. Jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede macht zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Liebe Gemeinde, wie geht es denn uns damit? Müssen wir da nicht auch noch kräftig lernen? Sind wir schon so weit wie der Petrus, dass wir erkannt, ja verinnerlicht haben, dass vor Gott alle Menschen gleich sind? Auch die, die mir so furchtbar unsympathisch sind und die, die so ganz anders ticken als ich und die so anstrengend sind. Und ja, und wenn ich denen begegne, dann möchte ich lieber die Straßenseite wechseln und den anderen gar nicht sehen, damit ich ja nicht mit ihm ins Gespräch verwickelt werden kann. Lieber nicht begegnen ist so anstrengend und der Tag ist viel leichter, wenn man den Leuten nicht begegnet. Haben wir es schon ganz und gar begriffen, mit dem Verstand und mit dem Herzen, dass wirklich jeder Mensch das Recht hat, Gottes Wort zu hören und dass jedem Menschen Gottes Liebe gilt, jedem. Also nicht nur mir und nicht nur den Sympathischen und die ich mag, sondern auch dem, der mir so viel Mühe macht, der mich vielleicht verletzt hat, gegen den ich schon jahrelang ein Heul hege, weil der das und das gesagt oder gemacht hat. Auch dem gilt Gottes Liebe. Gott stuft da nicht ab. Gott sagt, den liebe ich ganz genauso, wie ich dich liebe. Das ist manchmal schon schwer zu akzeptieren. Ja, Gottes Liebe gilt jedem. Und das ist genau unser Auftrag, das weiterzugeben. Und jetzt wird es natürlich knifflig. Leben wir denn so, dass unsere Mitmenschen sich allein durch unser Verhalten von Jesus persönlich angesprochen fühlen? So wie der Petrus, durch dessen Predigt der Hauptmann Cornelius und die ganze bei ihm versammelte Gesellschaft angesprochen wurde. Petrus überwindet alle seine Vorurteile, er überwindet sich selbst und geht zu den Heiden, zu den anderen, zu denen, die so völlig anders ticken und denken als er. Und wir? Auch für uns gilt doch, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker, hat Jesus persönlich gesagt. Lesen Sie die letzten Verse vom Matthäusevangelium. Ja, und zu diesem Auftrag, zu dieser Verkündigung, da braucht es keine großen gelehrten Worte. Nein, wir müssen eigentlich nur wieder lernen, ganz selbstverständlich von unserem Glauben zu reden und ihn auch ja, zu tun. Also nichts mit im stillen Kämmerlein, so ein bisschen vor mich hin glauben irgendwie, dass da Gott schon irgendwie ist und am Ende wird es mir schon gut ergehen mit der Ewigkeit, sondern Jesu Auftrag lautet ganz anders. Er sagt, geht hinaus, suche die Begegnung, erzähle von mir, sei mein Zeuge. So wie der Petrus beim Hauptmann Cornelius es gemacht hat. Und denken Sie vielleicht, ja, Sie da oben im Schwarzen Talar als Pfarrerin, Sie haben da leicht reden, von Amts wegen sind Sie ja dafür prädestiniert. Stimmt, es ist mein Auftrag zu predigen und zu verkündigen, aber wäre ich nicht authentisch, würde ich nicht persönlich von meinem Glauben erzählen, mit das, was ich mit Gott erlebe? Sie würden mir ohnehin kein Wort glauben. Wenn ich nur daher schwafeln würde, wenn ich über ihre Köpfe hinwegreden würde. Ich hoffe, ich tue es gerade nicht. Sonst heben Sie bitte die Hand, dann versuche ich es irgendwie anschaulicher zu machen. Authentisch sein, von dem reden, was man von Gott, mit Gott erlebt. Und auch von den Tiefschlägen. Glauben Sie denn, ich bin davor verschont, dass ich nicht mal zweifle und nicht mal denke, Mensch Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Mein Leben sieht gerade ganz anders aus und meine Gefühle laufen völlig zuwider und dann schickst du mich Sonntag für Sonntag auf die Kanzel und ich soll predigen. Was soll ich denn predigen, wenn es mir selbst so dreckig geht? Glauben Sie mir, diese Krisen kommen immer wieder und trotzdem ist es mein Auftrag und Gott hilft. Meine Erfahrung war, gerade dann, wenn es mir am schlechtesten ging, hat Gott irgendwie meinen Dienst am meisten gesegnet. Ich gebe es Ihnen einfach so mit auf den Weg und hoffe und wünsche, dass es Ihnen ähnlich geht. In kurzen, klaren, einprägsamen Sätzen erzählt der Petrus, der ehemalige Fischer mit seinem schweren galiläischen Dialekt, was er mit Jesus erlebt hat. Er erzählt das vor dieser römischen Elite. Er hält seine Predigt. Er redet ganz schlicht davon. Er redet ganz schlicht davon, wie Jesus wirkt. Jesus ist umhergezogen und er hat Gottes Liebe und Gottes Gnade verkündigt und gelebt. Er hat unglaublich Gutes getan. Er hat geheilt, er hat getröstet. Das hat Petrus miterlebt, davon erzählt er. Erlebt hat der Petrus auch Jesu Kreuzigung und das Elend, was er dadurch erlebt hat und seine Zweifel, als er ihn verleugnet hat. Und erlebt hat der Petrus Jesu Auferstehung. Und in der Auferstehung hat Jesus Christus die Grenzen zwischen uns Menschen und Gott überwunden. Er hat den Tod besiegt. Und das gilt es zu bezeugen, das gilt es unter das Volk zu bringen, das gilt es den Menschen bekannt zu machen. Und Cornelius, der begreift, Petrus Worte treffen ihn mitten ins Herz. Ja, das Evangelium überschreitet Grenzen, auch Grenzen zwischen Völkern, Grenzen zwischen Kulturen, Grenzen zwischen Menschen. Liebe Gemeinde, Der Petrus hat gelernt, was auch wir lernen müssen, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus muss unter die Leute. Darum sind wir es, die wir unsere selbstgezogenen Grenzen niederreißen müssen, damit die, die noch nichts vom Todesbesieger, vom Retter Jesus Christus gehört haben oder die, die ihren Glauben verloren haben oder deren Glaube eingeschlafen ist, vielleicht noch aus Kindertagen, aus Jugendtagen ist noch ein bisschen was übrig, aber mit ihrem alltäglichen Leben hat der Glaube nichts mehr zu tun, nur noch so knappe Berührungspunkte, vielleicht noch zu Weihnachten oder zu Ostern, dass man sich mal so ein bisschen erinnert, was die Christen da so feiern, und vielleicht geht man auch zu Weihnachten in den Gottesdienst, weil es so schön feierlich ist. Wunderbar, wenn es die Leute machen, aber das ist nicht genug. Unsere Aufgabe ist es, Zeuge zu sein, es den Leuten nahe zu bringen, das habe ich mit Jesus erlebt. Und dann wird der Heilige Geist wirken. Jesus wird durch den Heiligen Geist wirken. Denn Gott, er lässt uns ja nicht allein. Er lässt die, die von ihm weitererzählen, nicht allein. Keines unserer Worte, was wir bezeugen vom Wunder Gottes, was er für uns getan hat, wird leer zurückkommen. Die Welt, die würde sich schlagartig ändern, würden wir nur den Mut aufbringen, frei heraus von Jesus Christus zu erzählen und was er in unserem Leben bewirkt hat. Es sind ja nicht wir, wenn unsere Mitmenschen zum Glauben kommen. Es ist allein Gottes Kraft, die Wirkung von Gottes Heiligen Geist, der in ihnen wirkt. Wir sind nur Werkzeuge. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und was es heißt, Werkzeug zu sein, das habe ich dieses Jahr um Ostern wieder ganz neu erfahren. Ich unterrichte in einer Grundschule in Hochstetten Religion und habe da eine Klasse, die begleite ich schon seit der ersten Klasse. Inzwischen sind sie in der dritten Klasse, und da ist ein Junge dabei, der hat mir die drei Schuljahre doch arg Mühe gemacht. Der war ein ganz intelligentes kleines Kerlchen, will Wissenschaftler werden und hat gesagt, das mit Gott, das ist Quatsch. Und das fing auch schon in der ersten Klasse damit an. Hat die anderen Kinder ein bisschen verunsichert damit und hat immer Konter gegeben bei Religion. Der hatte einfach keine Lust darauf, seine Eltern bestanden aber darauf, dass er den Religionsunterricht besuchte. Und so war das ein sehr, sehr mühsames Unterfangen. Und um Ostern herum haben wir halt war auch das Thema halt Ostern, Tod und Auferstehung Jesu. Und da sind wir ins Gespräch gekommen in der Klasse. Warum ist denn Jesus gestorben und warum ist er auferstanden? Und dann kamen wir zu dem Punkt, ja, Jesus ist gestorben und auferstanden, damit wir, wenn wir einmal sterben, das ewige Leben bekommen, damit auch wir weiterleben können. Und dann platzte dieser Junge heraus, na dann glaube ich auch an Gott. Mich hat es fast von Socken gehauen. Und innerlich habe ich gejubelt und habe gedacht, Halleluja! Und noch gleich ein Gebet in der Herr gesteckt, gesagt, Gott, begleite dieses Kind weiter auf diesem Weg. Und seitdem kommen wir bestens miteinander aus. Ich war ja erst so ein bisschen skeptisch, ob das nicht so eine Eintagsfliege ist, aber nein, in dem Jungen ist offensichtlich etwas gelöst, was ihm vorher Probleme gemacht hat. Er hat dann noch gesagt, aber ich glaube trotzdem das, was die Wissenschaftler sagen. Ich gesagt, ja, das tue ich doch auch. Die Wissenschaftler sind ganz schlaue Menschen. Wir hatten uns vorher über Schöpfung unterhalten, also Thema Schöpfung gehabt mit, was sagt die Wissenschaft und was steht in der Bibel. Und so hatten wir uns da gemeinsam mit der Klasse auf den Weg gemacht. Das war so dieses Werkzeugsein. Und ich war so erstaunt, weil ich da wusste genau, dass der Junge das gesagt hat, dann glaube ich auch an Gott. Das war nicht mein Wirken, weil ich bin an dem Jungen fast verzweifelt, ganz ehrlich. Ja, wir sollen Werkzeuge sein, aber Werkzeuge bringen halt nur Nutzen, wenn sie auch im Gebrauch sind. Im Werkzeugkasten nutzen sie herzlich wenig, also bleiben sie zwar ja, wunderschön erhalten, kriegen keine Abnutzungsspuren, aber eine Schraube in die Wand bekomme ich nicht ohne Werkzeug. Da brauche ich einen Schraubenzieher oder einen Akkuschrauber. Ich muss einen Schraubenzieher in die Hand nehmen, ein Werkzeug. Werden wir also unserem Auftrag von Gott gerecht und seien wir nutzvolle Werkzeuge in Gottes Händen. Meine Güte, was ist das für ein Privileg, Werkzeuge in Gottes Händen zu sein. Und Gott kann und er wird aus jedem Zeugnis, das wir geben, Früchte erwachsen lassen. Wir werden diese Früchte nicht immer sehen. Manchmal hat man das Gefühl, man sät auf trockenem Boden, da passiert gar nichts. Das kann sein, dass die Saat erst viel, viel später aufgeht. Aber Gott wird Unsere Arbeit segnen, es wird nicht leer zurückkommen, wenn wir ihn verkünden und groß machen. Ich komme zum Schluss, liebe Gemeinde. In unserer Geschichte über den Petrus, seine Vision und die Begegnung mit dem Hauptmann Cornelius, darin steckt eine ganz, ganz große Hoffnung. So wie Gott Petrus für seinen Dienst zugerüstet hat und aus einem unglaublich wankelmütigen Menschen mit vielen Ecken und Kanten und Fehlern einen Felsen geformt hat, auf den er seine Kirche baut, durch den er sein Evangelium unter die Menschen bringt, auch unter die Heiden, unter die Nichtjuden bringt, so wird er auch uns zurüsten für die Aufgaben, die er für uns bestimmt hat. Bei all unseren Schwächen, Gott gibt im rechten Moment die Kraft, damit wir uns zu unserem Cornelius aufmachen können, der vielleicht gerade in der Nachbarschaft wohnt, mit dem wir uns vielleicht auf dem Schulhof treffen, der uns am Arbeitsplatz über den Weg läuft oder auch ganz zufällig begegnet, auf der Straße, in der Bahn oder im Bus oder im Laden. Und dann wird auch bei diesem Cornelius die Seite zum Schwingen beginnen, die seit Jesu Auferstehung in den Herzen aller Christen zum Klingen kommt, nämlich die Gewissheit, Jesus ist mir persönlich zum Retter geworden. Ich bin von ihm angenommen und geliebt von ganzem Herzen. Und durch ihn kann ich auch das ablegen, was mich von ihm trennt. Liebe Gemeinde, lohnt es sich nicht, diese Botschaft weiterzugeben, dafür Zeuge zu sein? Es ist unser Auftrag und wir müssen ja nicht aus uns selbst heraus das tun, sondern Gott wird uns lenken und leiten. Klar kann man auch mal anecken oder sogar auf die Nase fallen, kein Thema, aber Gott hilft ja auch wieder auf. Und er hat versprochen, dass was wir, wenn wir verkünden, wenn wir Zeuge sind, die Worte werden nicht leer zurückkommen. Denn wir selbst werden ja auch gesegnet und der Same, der gelegt wird in dem anderen Menschen, der wird aufgehen, dafür wird der Heilige Geist sorgen. Das ist unser Auftrag. Treten wir doch in die Fußstapfen des Petrus und tun es ihm nach. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.